Luke Littler holt seinen 5. Tagessieg in der Premier League. Das Rennen um Platz 3 und 4 bleibt aber offen. Warum Michael van Gerven trotz aktuell Platz 4 keine guten Aussichten hat, das hört ihr jetzt bei Checkout.
Hier ist Checkout, der Sport1 Darts Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Checkout, der Sport1 Darts Podcast. Wir melden uns zurück mit einer neuen Folge, mit einer zweiten Folge in dieser Woche, sprechen jetzt über die Premier League und sprechen aber auch über die Ankündigung der MyDartCo Championship. Und wenn ich sage, wir sprechen darüber, dann mache ich das natürlich wieder einmal nicht alleine. Ich habe meinen wunderbaren Podcast-Partner an meiner Seite. Hier ist Kevin Schulte. Hallo Kevin.
Hi Micha und hallo an alle, die eingeschaltet haben zur zweiten Folge in dieser Woche und zur zweiten Folge natürlich Free for All, denn es ist die erste Patreon-Exklusivfolge in einem Monat und die ist dann nicht mehr Patreon-exklusiv. Klingt kompliziert, ist aber immer noch so, also wir starten rein hier mit einer wirklich vollen Podcast-Woche.
Ganz genau. Auf Patreon kann man uns unterstützen für 3,57 € pro Monat inklusive der Mehrwertsteuer. Da erhält man in jeder Woche eine zweite Folge von Checkout und eben in der ersten Woche eines jeden Monats gibt es diese Folge für alle. Du hast es gesagt, deswegen kann jeder aktuell diese Folge hören. Möchte man noch mehr Folgen hören, dann gerne einmal auf Patreon vorbeischauen. Den Link findet ihr in den Shownotes sowie auch noch einige andere interessante Links. Die Links zu unseren Socials, zum Sport1 Darts Newsletter und vieles mehr. Lass uns jetzt aber reingehen und starten mit der Premier League Woche 13 in Aberdeen. Am Ende gewinnt wieder einmal Luke Littler, der sich damit jetzt, Kevin, an die Tabellenspitze setzt.
Ganz genau, Luke Littler zieht vorbei an Johnny Clayton. Also die beiden machen ja die Plätze 1 und 2 unter sich aus. Das ist seit Wochen, vielleicht seit einem Monat schon klar. Die beiden dominieren die Premier League und Luke Littler dominiert die letzten beiden Wochen. Hatte ja Woche 12 schon für sich entscheiden können und gewinnt jetzt auch Woche Nummer 13 in Schottland, in Aberdeen im Finale gegen Luke Humphreys. Na klar, mit 6-5. Das irgendwie auch so ein absolutes Standardergebnis, wenn die beiden Lukes gegeneinander spielen. Dazu kommen wir gleich. Aber alles in allem muss man sagen, war Luke Littler schon der dominierende Mann dieses Abends, hat gegen Josh Rock im ersten Spiel eine 106 ans Board gebracht gegen Gavin Price. Da brauchte er nicht so viel, reichen 98 Punkte, also für ihn dann auch nicht mehr als eine solide Leistung, um 6-1 zu gewinnen. Und im Finale war es dann nochmal ein richtig guter Schlussspurt von Luke Littler, der 5-3 hinten liegt und Luke Humphreys dann aber noch mit 6-5 bezwingt.
Ja, das war definitiv eine sehr ordentliche Leistung im Decider. Da lässt Littler ja erst ein Matchstart aus. Humphreys hatte die Chance bei 120 Punkten Rest, die Matchstarts seinerseits zu bekommen und dann potenziell auch zu verwandeln. So kam es dann allerdings nicht und es ist wieder einmal der Sieg für Littler, muss man auch sagen, gerade in diesem direkten Duell. Ja, kann Humphreys einfach Littler so auf diesem letzten Schritt wirklich eher selten gefährlich werden und somit waren es hier 5 weitere Punkte für Luke Littler und der ist damit natürlich auch einer der, wenn nicht sogar der Gewinner dieses Abends. Was würdest du sagen, wen kategorisieren wir noch einen als Gewinner dieses Abends? Luke Humphreys muss man da definitiv auch mitnennen.
Ja, ich würde auch sagen, Luke Humphreys sollten wir hier reinwerfen, jetzt natürlich nicht bezogen auf seine miese Bilanz gegen Luke Littler, da steht es 1-4 in dieser Premier League Saison, also Luke Humphreys hat insgesamt 13 Spiele verloren, 9 gewonnen und 4 dieser 13 Niederlagen gegen Luke Littler, also gegen den klappt es einfach nicht und die 2 zusätzlichen Punkte hätten ihm natürlich noch sehr gut getan, aber auch so ist er jetzt wieder in Schlagdistanz, kommt ja aus einer sehr misslichen Position, aber hat in den letzten beiden Wochen jetzt gut gepunktet. Allerdings erwartet eben noch auf den Tagessieg. Vielleicht wird das jetzt in der nächsten Woche in seiner Heimatstadt in Leeds ausgerechnet klappen. Könnte ich mir irgendwie vorstellen. Sprechen wir aber auch gleich noch drüber. Also ich würde Luke Humphreys auch ganz klar als Gewinner ansehen. Würde das aber auch beziehen auf Rian van Veen, denn der hat Ähnliches geschafft, nämlich Schlagdistanz hergestellt. Auch der sitzt jetzt im Nacken von Michael van Gerven. Also Michael van Gerven könnte man sagen, er spürt den Atem von Rian van Veen und von Luke Humphreys gleichzeitig.
Ja, Kieran van Veen ist nicht der Einzige, der in dieser Woche zu Michael van Gerwen Schlagdistanz herstellt, aber es war von ihm ein brutal starker Auftritt gegen Johnny Clayton, spielt da 104 Punkte im Schnitt, fast 10 Punkte mehr als Clayton, verliert dann das direkte Duell um die Playoffs gegen Luke Humphries, aber es war eine gute Partie und er bringt sich eben in Position, also auch von Kieran van Veen wirklich sehr, sehr ordentlich. Und damit können wir dann noch übergehen zu den Verlierern, zu der Verliererkategorie, und da müssen wir als ersten Michael van Gerwen anführen. Es war ein richtig schwacher Auftritt gegen Luke Humphries, bei dem 3-6 ist da komplett ohne Chance, spielt 91 Punkte im Schnitt. Ich glaube, gegen die Darts wurde es kurz vor Schluss mal eingeblendet. Gegen die Darts in den Anwurflex von Luke Humphries van Gerwen bei einem Schnitt von rund 81 Punkten. Damit wirst du dann einfach auch Luke Humphries überhaupt gar nicht gefährlich und kommst nicht in die Nähe eines Breaks. Er hat sich eine Zeit noch in der Partie gehalten, als er dann das ein oder andere High-Finish rausgenommen hatte. Aber trotzdem, ich sag mal, von Michael van Gerwen, ja, da ist er jetzt schon wirklich in einer sehr gefährdeten Position. Sprechen wir auch gleich noch drüber, weil sein Restprogramm in der Premier League wesentlich schwerer aussieht als das bei Humphries oder van Veen. Aber trotzdem von van Gerwen wirklich nicht unbedingt der beste Abend hier.
Nee, also er war der schlechteste der 8 Premier League-Spieler in Aberdeen, das muss man ganz klar so sagen. Und das auch nicht zum ersten Mal. Also er hatte natürlich auch gute Abende, er hatte auch gute Einzelmatches. Aber ich würde sagen, er zehrt halt immer noch von den ersten 2 Wochen, ne? Wo er dann mit 8 Punkten rausgeht. Jetzt steht er bei 18. Also er hat in den 11 Wochen danach auch nur noch 10 Punkte geholt. In dem Zeitraum hat Stephen Bunting, der ist abgeschlagener Vorletzter, 11 Punkte geholt, ne? Nur um das mal einzusortieren. Also Michael van Gerwen zehrt einfach sehr von der Anfangsphase. Und ich habe das Gefühl, Michael van Gerwen, ja, der kommt am Ende nicht wegen der eigenen Konstanz in die Playoffs, sondern wegen so einzelner Momente und wegen der Schwäche der anderen. Also das ist so meine Prognose gerade. Man hat das Gefühl aus seiner Sicht, könnte der Cut-off jetzt auch langsamer kommen, weil so richtig gut sieht's nicht mehr aus.
Ja, also jetzt überleg mal, dass Humphries vielleicht nicht ein, zwei Spiele weggeworfen hätte, vielleicht nicht ein, zwei Spiele auf die Doppel so krass verloren hätte und dass van Veen nicht den einen Abend hätte aussetzen müssen und nicht irgendwie, weiß ich nicht, noch ein, zwei Wochen danach ein bisschen gehemmt unterwegs gewesen wäre wegen seiner Erkrankung oder seiner Nierensteine. Von daher, ja, ich sag mal so, dann könnten wir hier auch schon längst über Michael van Gerwen auf Position 6 in der Premier League sprechen. So ist es noch Position 4. Weitere Namen aus der Verliererkategorie. Einen Namen hast du gerade schon einmal ganz kurz fallen lassen. Stephen Bunting. Ja, der hat jetzt über die letzten 11 Wochen mehr Punkte geholt als Michael van Gerwen. Ist jetzt aber auch 3-mal in Folge im Viertelfinale rausgegangen. 2-mal davon im Decider. Also war nah dran. Nah dran war er auch hier gegen Gervin Price. Führte 5-3. Verpasst am Ende 3 Matchstarts. Aber wenn du die halt nicht machst, ne, dann gehst du halt auch mit 0 Punkten nach Hause.
Ja, so ist die Lage. Also erstmal 2 klare verworfen, ich glaube bei 5-4 und dann im Decider eben auch nochmal eine weitere Chance auf Bull bekommen. Und auch Price hat es ja nicht im ersten gemacht, ne? Also das war ja hinten raus wirklich ein ganz schönes Gehacke dort auf die Doppel. Aber ja, für Stephen Bunting ist damit jetzt, glaube ich, realistisch betrachtet jede Chance verloren gegangen, hier noch unter die ersten 4 zu kommen. Diese Chance war da. Die letzten 3 Wochen ist Stephen Bunting jeweils mit einer 0 rausgegangen. Hätte er zumindest, ja, 2, vielleicht 3 Punkte geholt oder so, dann sähe die Welt ganz anders aus und dann könnte man zumindest ja halbwegs realistisch noch über ein Weiterkommen nachdenken, aber spätestens jetzt ist das, glaube ich, passé. Und ja, von mir aus können wir dann auch noch einen Spieler in die Verliererkategorie packen in Aberdeen, allerdings mit so einem Sternchen versehen, Johnny Clayton. Also den wird's halt nicht groß jucken im Vergleich zu den anderen, dass er jetzt mal hier eine Nullerrunde geschrieben hat.
Ja, also er ist einer der Verlierer des Abends, was aber jetzt nicht die großartige Saison, die er bislang spielt, schmälern soll. Unterliegt Kieran van Veen, klar, 95 Punkte im Schnitt, gewinnt 2 der 8 gespielten Legs, war nicht der beste Abend, aber du hast es gesagt, wird er verschmerzen können. Josh Rock und Gervin Price, die habe ich so in dieser Dazwischenkategorie, ne? Gerade Josh Rock spielt sehr ordentlich gegen Luke Littler, bis zum 3-3 ist er sehr konsequent. Und Gervin Price, der hat halt seine 2 wichtigen Punkte durch den Decider-Sieg gegen Stephen Bunting.
Ja, Josh Rock, finde ich, hat sich das verdient, dass er jetzt nicht in der Verliererkategorie steht. Dafür war das über weite Strecken gegen Littler zu gut. Selbst am Ende steht er noch bei über 100 Punkten, obwohl er ja dann auch ein klar der schlechtere Spieler ist ab der Mitte des Spiels. Also er hält seinen Anwurf konsequent die ersten drei Male, steht 3-3. Dann kommt er bei 90 Punkten Rest ans Board und kann damit ja das vielleicht vorentscheidende Break schaffen. Aber er trifft die Triple 1, danach die 17 und bekommt halt nicht mal die Möglichkeit, zumindest auf Bull zu werfen oder so. Also das war dann ziemlich verkorkst und genau solche Chancen musst du natürlich nutzen. Ne? Josh Rock, ja, er hat jetzt diese vier Spiele dann gewonnen in Viertelfinals in den Wochen 8 bis 11 war es, aber hat ja dann auch nicht das Besondere geschafft. Genauso wenig schafft er jetzt hier gegen Littler die große Überraschung. Also es fehlt einfach so dieses gewisse Etwas. Er ist aber mittlerweile halt seit anderthalb Monaten total konkurrenzfähig und deshalb würde ich sagen, aus seiner Sicht kann er jetzt auch relativ locker damit umgehen, weil es gab auch schon noch schlechtere Premier League Kampagnen, siehe Glenn Durrant, siehe Peter Wright, also wir müssen das schon dann ein bisschen anders einsortieren, von daher, ich denke, halbwegs entspannt kann er das zu Ende spielen.
Lass uns jetzt auf die Tabelle schauen und das machen wir jetzt nicht nur so kurz wie normalerweise, denn wir werfen jetzt bei jedem Spieler auch nochmal so ein bisschen den Blick auf das Restprogramm, also was jetzt an den nächsten drei Spieltagen noch ansteht. Die nächsten beiden Spieltage, die sind ja gesetzt, Spieltag 14 und 15, Spieltag 16 ist noch nicht gesetzt, das wird ja anhand der Platzierungen in der Tabelle bislang ausgemacht. Da können wir jetzt nur spekulieren und davon ausgehen, wie die Tabelle zum jetzigen Zeitpunkt eben ist, wer gegen wen spielen würde, die 1 gegen die 8, die 2 gegen die 7 und so weiter. Das heißt, da kann sich auch noch was tun, aber gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass dass die Tabelle so bleiben würde auf den Platzierungen, wie sie jetzt gerade ist, bis zum letzten Spieltag. Luke Littler, der führt die Tabelle an, 34 Punkte. Und sein Restprogramm sieht wie folgt aus. Michael van Gerwen, dann Johnny Clayton. Und zum Abschluss, wenn alles so bleibt, wie es ist, noch gegen Josh Rock. Littler hat letztes Jahr die Tabelle abgeschlossen mit 45 Punkten, im Jahr davor mit 40 Punkten. Jetzt hat er dieses Endprogramm, welches ich gerade genannt habe, von Gerwen, Clayton, Rock. Was glaubst du, wo wird Littler am Ende rauskommen? Gibt es noch eine Chance, die 45 Punkte zu toppen?
Also meine Prognose ist jetzt einfach mal, er kommt am Ende bei 44 Punkten raus. Also er gewinnt noch zwei der drei Abende, halte ich jetzt nicht für ausgeschlossen, um es vorsichtig auszudrücken. Dann wäre er bei unfassbaren 7 Tagessiegen. Also hätte dann fast die Hälfte aller Wochen gewonnen. Aber ich glaube, er scheitert noch einmal in der ersten Runde und könnte mir irgendwie vorstellen, dass er gegen Johnny Clayton verliert, also bei Woche 15. Deswegen, also die 45 zu toppen, wird sehr schwierig. Wenn er das noch schaffen sollte, nach diesem völlig verkorksten Start, dann allerdings Hut ab vor Luke Littler.
Ja, könnte natürlich auch sein, also 44, guter Call, kann aber auch sein, dass am Ende so 46 wird oder so, eine 2-Tagessiege, einmal erste Runde oder so. Aber schauen wir mal, vielleicht wird er auch am Ende so ein bisschen entspannter an das Ganze rangehen, wenn er safe ist. Vielleicht, wenn er auch noch in der nächsten Woche den Abstand zu Johnny Clayton ausbauen kann, weil ich glaube schon, dass es ihm sehr wichtig ist, die Tabelle auch als Nummer 1 abzuschließen. Von daher wird wahrscheinlich das auch so ein bisschen davon abhängig sein, wie der Abstand zu 2 ist Johnny Clayton. Johnny Clayton mit 32 Punkten, 2 Punkte hinter Littler und sein Restprogramm sieht wie folgt aus. Gervin Price, Luke Littler und in der letzten Woche, wenn alles so bleibt, Stephen Bunting.
Und da könnte es ja schon in der nächsten Woche wieder zum Duell Clayton-Littler kommen und zwar im Halbfinale. Also Johnny Clayton müsste da für gegen Gervin Price gewinnen. Jetzt ist diese lange Niederlagenserie längst beendet, das wissen wir alle, ne? Aber trotzdem, Gervin Price bleibt nicht der Lieblingsgegner. Von daher, also ich würde sagen, es wird sehr schwierig für Johnny Clayton an Luke Littler noch vorbeizuziehen, also erneut diesen Führungswechsel zu forcieren. Das glaube ich jetzt ehrlicherweise nicht, wenngleich ich ihm zutraue, sollte er noch zweimal gegen Littler spielen, dass er dann zumindest ein Spiel gewinnt, ne? Welches auch immer das sein wird. Aber ich glaube, es wird am Ende nicht reichen für Platz 1. Siehst du es anders?
Nee, ich sehe es auch nicht anders. Ich glaube, Littler ist jetzt zu sehr drinne. Johnny Clayton kann jetzt schon sehr, sehr zufrieden sein mit einer wirklich gelungenen Premier League-Saison, hat damit sehr untermauert, warum er mit dabei ist, warum er unbedingt mit dabei sein wollte. Er hat es zur WM immer wieder gesagt, von daher ist das schon okay so, aber ich glaube nicht, dass er am Ende Erster sein wird. Gervin Price auf Platz 3, 21 Punkte. Sein Restprogramm sieht wie folgt aus. Clayton, Van Gerven, Humphreys. Und da sehen wir jetzt natürlich gerade Van Gerven, Humphreys. Das könnten zwei direkte Duelle um die Playoff-Plätze werden, auch wenn er natürlich in einer wesentlich besseren Ausgangslage ist als die anderen drei, die da noch mitkämpfen.
Machen wir es kurz. Als, aus meiner Sicht ist Gervin Price sehr wahrscheinlich safe für die Playoffs, wenn er noch einmal in den nächsten zwei Wochen sein erstes Spiel gewinnt. Ich glaube, dann wird er da nicht mehr aus den Top 4 fallen, weil dahinter ist es halt so eng und es wird ja zwangsläufig das Duell 4 gegen 5 geben, dann in Sheffield, weil nach Setzliste, nach Tabelle gespielt wird. Das heißt, davon wird Gervin Price ja auch profitieren und auch jetzt diese zwei Punkte gegen Bunting in Aberdeen waren so brutal wichtig, weil es einfach die tabellarische Situation für ihn entspannt und er ist einfach 5 Punkte besser als Van Veen und Humphreys, die sich in den nächsten 3 Wochen auf jeden Fall ja gegenseitig noch irgendwo auch Punkte nehmen werden und Michael van Gerven wird auch nicht alles gewinnen. Also von daher Price mit sehr, sehr guten Karten und ich gehe so weit, wenn er Clayton schlägt, jetzt in Leeds in ein paar Tagen, dann ist er schon durch für mich.
Ja, vielleicht könnte man es noch ein bisschen weiter formulieren, man zu sagen, wenn Gervin Price es schafft, am letzten Spieltag nicht auf Platz 4 zu stehen, dann ist er safe für die Playoff-Plätze. Ja. Also er muss es einfach nur schaffen, jetzt über 2 Nächte noch irgendwie diese Position 3 zu verteidigen.
Ganz genau. Und deswegen sage ich, die verteidigst du mit der Ausgangslage sehr wahrscheinlich, indem du zumindest einmal die erste Runde überstehst. Und Clayton und Michael van Gerven sind jetzt, glaube ich, auch gefühlt nicht so die schlechtesten Gegner für ihn. Ne? Also es könnte auch deutlich härter daherkommen. Wie sieht's aus bei Michael van Gerven? Wir hatten schon angesprochen, also Michael van Gerven nicht unbedingt unser Favorit hier auf den Einzug in die Playoffs und das liegt eben an einem sehr straffen Restprogramm mit Luke Littler, Gervin Price als beiden Erstrundengegnern für Leeds und Birmingham und in Sheffield, ja, würde es dann eben gegen die 5 aktuell gehen und das wäre Gerrit van Veen. Aber sehr wahrscheinlich spielt Michael van Gerven dann gegen Van Veen, Humphreys oder Price, das kann man ja jetzt schon voraussagen.
Littler und Price sind schon zwei harte Lose für Van Gerven jetzt in der ersten Runde und es würde mich nicht wundern, wenn er zweimal mit einer Nullerrunde nach Hause gehen würde. Also vielleicht kann er nochmal einmal ein bisschen zaubern und holt sich da auch nochmal die 2 Punkte. Vielleicht geht's dann auch noch ein bisschen weiter, aber das ist wirklich schon eine sehr, sehr harte Ausgangslage. Gerade jetzt erstmal direkt gegen Luke Littler zu spielen, angenommen, das wird eine Nullerrunde, dann können halt Spieler wie Van Veen oder Humphreys, da kommen wir jetzt gleich auf das Programm, einfach ja, ich sag mal, Blut lecken und auch an Van Gerven vorbeiziehen, weil deren Programm sieht wesentlich besser aus und hinsichtlich dieses Programms würde ich auch sagen, das wird für Van Gerven nichts mit den Playoff-Plätzen.
Ja, da bin ich bei dir und das liegt auch daran, dass das Programm von Gerrit van Veen und Luke Humphreys nominell zumindest deutlich einfacher ist. Van Veen spielt jetzt gegen Stephen Bunting, spielt die Wochen drauf gegen Josh Rock und bei Humphreys ist es genau umgekehrt. Also erst Rock, dann Bunting und ja, dann gibt es dann noch eben ein Duell nach Tabelle. Meine Prognose ist, dass die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass sich Gerrit van Veen und Luke Humphreys an Michael van Gerven vorbei schummeln. Und dann Van Gerven vielleicht sogar schon nach Woche 15 nur noch die 6 ist. Und dann könnte das Duell 4 gegen 5 Van Veen gegen Humphreys lauten. Und dann wäre Gerrit van Veen mein Favorit. Jetzt habe ich schon alles vorausgesagt, aber so gehe ich aktuell daran. Ich habe auch das Gefühl und die Daten, die Statistiken untermauern es ja ein bisschen von den letzten 2 Wochen zumindest, dass bei Gerrit van Veen wieder ein bisschen mehr Form drin ist. Ne? Dass er ein bisschen höherklassig wieder unterwegs ist.
Also es wäre natürlich aus der Sicht des neutralen Zuschauers das wirklich Spannendste, wenn wir am Ende am 16. Spieltag eine Partie bekämen zwischen Van Veen und Humphreys, die dann irgendwie noch punktgleich wären und wo es dann jetzt wirklich um das direkte Stechen geht, um den Einzug in die Playoffs. Also das wäre natürlich schon was, was dann den letzten Abend auch nochmal wesentlich interessanter machen könnte. Ist ein durchaus realistisches Szenario, welches du da ansprichst, dass Van Gerven am letzten Spieltag auf Platz 6 ist und eigentlich keinen Stich mehr zu setzen hat, außer irgendwie erholten Tagessieg oder so.
Oder Michael van Gerven überrascht uns jetzt eben in einer der nächsten Wochen und schlägt entweder Luke Littler oder Gervin Price. Aber ich würde sagen, wir sind uns einig, dass von ganz unten, also weder von Platz 7 noch von Platz 8, da irgendeine Gefahr ausgeht. Stephen Bunting, ich hatte es vor einer Viertelstunde schon gesagt, hat sich jetzt endgültig aus dem Rennen katapultiert. Also nur um es mal theoretisch aufzuführen, ich glaube, er bräuchte 7 Punkte aus den nächsten 2 Spieltagen. Also ein Tagessieg und ein Halbfinale, um dann noch ein Wörtchen mitreden zu können, theoretisch bei Woche 16 in Sheffield. Er spielt gegen Rian van Veen und gegen Luke Humphreys zum Auftakt in Leeds und Birmingham.
Ja, Stephen Bunting könnte jetzt der beste Freund von Michael van Gerwen werden, ne? Indem er den beiden ordentlich die Punkte abluchst. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt auch, wie Bunting rangehen wird, wenn du eigentlich weißt, dass du keine Chance mehr hast auf die Playoff-Plätze oder dass es sehr, sehr, sehr schwer werden wird. Dann kann das entweder zur einen Seite ausschlagen, dass du komplett befreit aufspielst und auf einmal alles läuft, oder auf der anderen Seite kann es auch sein, dass du nichts mehr abliefern kannst, weil du denkst, ja, jetzt geht's eh um nichts mehr, jetzt reise ich hier noch dreimal durch UK, spiel hier den Abend und dann geht's wieder zurück. Also das kann halt zu beiden Extremen ausschlagen und ich weiß nicht, was es bei Bunting sein wird.
Ich bin gespannt, ob es vielleicht für Stephen Bunting sogar nochmal gefährlich wird in Richtung Platz 8. Also Josh Rock wird sicherlich, also wenn er noch ein sportliches, realistisch erreichbares Ziel formuliert, dann muss das sein, Stephen Bunting zu überholen. Stephen Bunting
ist ja auch ein monetäres Ziel, ne?
Absolut. Ich glaube, der Unterschied irgendwie 5000 Pfund oder so, ne? Also Stephen Bunting steht bei 11 Punkten, Josh Rock bei 8 Punkten. Josh Rock wird ebenfalls in den Freundeskreis Michael van Gerwen aufgenommen, wenn er in den nächsten Wochen gut punktet. Denn er spielt gegen Humphreys und van Veen, also genau das umgekehrte Programm zu Stephen Bunting.
Ja, ich bin gespannt, was Josh Rock machen wird. Ich hoffe, dass er noch weiter durchzieht, dass er auch in gewisser Weise zeigt, warum er in die Premier League eingeladen worden ist. Aber wir können es festhalten, es ist die wesentlich bessere Ausgangslage für van Veen und Humphreys. Van Gerwen hat es schwer und wir schauen jetzt erstmal, was die nächsten 1-2 Wochen bringen werden und dann können wir nochmal gesondert auf Woche 16 schauen.
Schauen wir aber vielleicht zumindest nochmal gesondert auf Woche 14 in Leeds, weil das in ein paar Tagen schon ansteht und natürlich dann auch ja von dem einen oder anderen unserer Hörer sicherlich live geschaut werden wird, zum Beispiel bei unseren Freunden von Sport 1. Es wird folgendermaßen beginnen, der Abend mit dem walisischen Duell Price gegen Clayton, danach Littler gegen Michael van Gerwen, Josh Rock gegen Luke Humphreys, Luke Humphreys also mit Heimspiel in Leeds und danach Rian van Veen gegen Stephen Bunting. Also wenn ich mir das Lineup so anschaue, dann halte ich es zumindest nicht für sehr unwahrscheinlich, dass es vielleicht nochmal Littler gegen Humphreys im Finale gibt, oder? Also irgendwie lacht mich das so ein bisschen an.
Mich lacht irgendwie so ein bisschen jetzt, wo ich auf den Baum drauf schaue, in der oberen Hälfte Gervin Price an, muss ich sagen. Also ich könnte mir irgendwie auch vorstellen, dass es nochmal ein Price-Tagessieg wird und dass dann Gervin Price alles klar machen wird damit.
Ja, dann wäre natürlich der dritte Spieler safe in den Playoffs und dann wäre es eben nur noch ein Dreikampf um einen weiteren Platz. Ja, also vielleicht auch Rian van Veen jetzt mit Stephen Bunting als Auftaktgegner, dann gegen Luke Humphreys, da kann er Revanche nehmen. Das wäre dann die Neuauflage des Halbfinals von Aberdeen, genau. Fällt mir auch gerade auf, also wir könnten die exakt selben Halbfinal-Lineups bekommen, jetzt eine Woche später in Leeds. Also das zeigt auch, wie repetitiv diese ganze Premier League ist. Und ich geb's zu, ne? Also mittlerweile, auch wenn diese Premier League-Saison deutlich mehr Geschichten liefert, ne? Littler, van Veen und die ganze Story. Auch da kannst du aber auch keinem erzählen, dass ausgerechnet die seit Wochen nicht mehr gegeneinander spielen.
Rock Neundarter.
Rock Neundarter, genau. Vergessen. Also es gibt Geschichten, ne? Auch Michael van Gerwens brachialer Auftakt, ne? Dass er da direkt den Tagessieg holt, nachdem er das letzte Saison gar nicht geschafft hat. Also, ja. Hat Story-Potenzial, Johnny Clayton ganz zu schweigen. Aber ich finde trotzdem, so spätestens ab Woche 11, 12, 13, da wabert das da so irgendwie im Nebulösen bei mir her. Und es liegt aus meiner Sicht auch daran, dass ja generell so die ersten 8-9 Monate Darts-Jahr, also da kann man auch relativ viel verpassen, ohne viel zu verpassen. Weißt du, was ich meine? Irgendwie ist alles dasselbe. Du hast die ganzen Players Championships, massig European Tours, die irgendwie auch nicht mehr so ganz den Charakter haben wie früher, das wissen wir alle. Und dann noch die Zeit mit der Premier League. Also ich bin froh, wenn World Cup ist und man mal wieder eine Auszeit von diesem Turnieralltag hat, weißt du?
Bin ich bei dir, Kevin. Ich unterschreibe alles, was du gerade gesagt hast. Aber es gibt ja auch so vereinzelte Highlights im Jahr. Du hast es gesagt, der World Cup hilft dabei, die ersten 9 Monate zu überbrücken. Oder auch, wenn man es dann schon fast geschafft hat, ne, Ende August, die My Dart Coach Championship.
So ist es. Und ich habe gestern, ich als jemand, der jetzt gar nicht so viel in Instagram rumlungert, aber ich habe natürlich auch mal im Checkout-Profil geschaut und ja, natürlich ist mir dann auch vorgeschlagen worden, was denn von dir da so kam, von Big Fish kam, ne, von My Dart Coach. Also ich wusste es ja auch schon, dass der Freitag der große Launch-Tag sein würde, also der Tag der Arbeit. Es war ein arbeitsreicher dann auch für dich in der Vorbereitung, diese ganzen Instagram-Beiträge zu machen und so, nehme ich an, ne? Oder hast du es selber gestern dann einfach aus der Lameng geschossen, aus der Hüfte, aber ich nehme an, dass das ja einem größeren Plan folgte, das am 1.5. dann auch rauszubringen alles, ne?
Ja, also es war viel Vorbereitungszeit, das war nichts, was gestern irgendwie spontan entstanden ist, ist auch nichts, wo ich nur alleine dran mitgewirkt habe, auch wenn ich dann vielleicht am Ende vor der Kamera stand, aber da steckt ja wirklich ein großes Team hinter, was sich da, ich sag mal, mit drum kümmert und ganz federführend muss ich da ja natürlich auch nochmal Alex Frotscher in den Raum werfen, mit dem ich das jetzt ja auch seit ein paar Jahren zusammen mache. Wir gehen jetzt in die 5. Ausgabe der My Dart Coach Championship, es findet erstmals an 2 Tagen statt, im Einzel- und im Doppelturnier am 29. und 30. August, also Samstag und Sonntag. Wir sind wieder in Bad Salzuflen im Schulzentrum Lohfeld und also anmeldetechnisch haben wir schon gedacht, dass es krass werden würde. Es war ja auch im letzten Jahr schon krass. Da hatten wir 640 Startplätze und ich glaube, das war nach 92 Stunden voll. Und in diesem Jahr haben wir 512 Startplätze im Einzel und 256 Startplätze im Doppel. Also beide Tage werden mit 512 Spielern bestritten. Und die ersten 100 Startplätze im Einzel waren weg nach 5 Minuten. Und am Ende wurde um, ich glaube, 4.59 Uhr heute Morgen am Samstag der letzte Startplatz im Einzel verbucht. Es gibt jetzt noch eine Warteliste, aber das Einzelturnier war quasi voll in unter 20 Stunden. Das ist ein absoluter Fiebertraum und das ist auch eine Benchmark, die ich mir niemals erträumt hätte. Also das ist doch absoluter Wahnsinn. Wo gibt's das denn sonst noch?
4.59 Uhr, das finde ich ja schön. Also entweder war der Kollege noch sehr lange wach oder kam gerade von einem Dartturnier oder er ist schon wach gewesen am 2. Mai. Also ich würde nach einem Feiertag erstmal auf die erste Option schließen. Aber gut, vielleicht kriegen wir das ja noch aufgelöst. Jetzt, wo du es gerade gesagt hast, 512 Spieler Einzel, 256 Teams Doppel. Das heißt, welcher Modus wird gespielt? Kannst du da schon was erzählen?
Da kann ich dir ganz genau was zu erzählen. Wir starten erst in einer Gruppenphase an beiden Tagen. Beim Einzelturnier wird die Gruppenphase gespielt in Best of 5 Legs. Dann kommen die besten beiden aus jeder Gruppe weiter. Und dann geht es ab der Runde der letzten 256 los im Format Best of 7 Legs. Ab dem Achtelfinale bis einschließlich des Halbfinals wird Best of 9 Legs gespielt und im Finale Best of 11 Legs. Und bei dem Doppelturnier, da wird in der Gruppenphase Best of 4 Legs gespielt, haben wir beim Big Fish Masters Anfang Januar auch schon so ausprobiert, hat dann folgenden entscheidenden Vorteil. Bei Best of 4 Legs in der Gruppenphase kann es eben häufig zu Gleichstandskonstellationen um den ersten oder zweiten oder auch im Weiterkommen um den zweiten und dritten Platz in der Gruppe kommen. Und dann erfolgt ein sogenanntes Nine-Dart-Shootout unter der Beaufsichtigung der Turnierleitung. Und das ist natürlich was, wo gerade im Doppel in einem Nine-Dart-Shootout mit 4 Spielern, die quasi dann daran teilnehmen, wirklich so eine gewisse Spannung entstehen kann. Es kommen dann 64 Doppel weiter in die K.O.-Phase, wird erst gespielt im Modus Best of 5 Legs, ab der Runde der letzten 32 bis einschließlich des Halbfinals dann in Best of 7 Legs und im Finale dann noch einmal Best of 9 Legs.
Und Best of 4 Legs in der Gruppenphase heißt, wie bei der Next Gen werden definitiv alle 4 Legs ausgespielt, also ja. Bei 3-0 ist das Spiel nicht vorbei.
Nein, es werden alle Legs ausgespielt, weil es ja eben auch noch um die Leg-Differenz eben im Kampf ums Weiterkommen geht.
Was kannst du ansonsten noch erzählen? Es gibt ja noch ein bisschen was zu erwähnen, was das Turnier auch wirklich zu etwas Besonderem, Hochklassigen macht.
Ja, wir spielen auf 64 Boards plus Practice Boards. Das war im letzten Jahr auch schon so, aber ich denke, das ist was, was man eben auch nicht bei vielen Turnieren findet, dass man da so eine Größenordnung hat. Wir haben 2 Turnhallen, die sind aneinandergereiht. Das heißt, wir haben massig Platz. All die Boards kommen wie im letzten Jahr auch wieder von unserem Partner Precise 180, also setzen da auch auf die höchste Qualität der Boards. Und ja, ansonsten, was man definitiv benchmarkmäßig auch noch raushauen kann, ist wieder einmal die Preisgeldverteilung. Also am Ende des Tages geht es an beiden Turniertagen zusammen um insgesamt 15.000 Euro Preisgeld. Im Einzel werden 10.000 Euro Preisgeld ausgeschüttet. Der Sieger geht, wie im letzten Jahr auch, mit 2.500 Euro nach Hause. Und im Doppel, da werden nochmal 5.000 Euro Preisgeld ausgeschüttet. Das Siegerdoppel geht mit 1.200 Euro nach Hause. Also das ist schon wirklich keine kleine Nummer dann.
Und ich freue mich auch, dass ich wieder am Start sein werde. Also erneut natürlich als Kommentator. Es reicht trotz mittlerweile 2 gespielter 180er noch nicht für einen Platz im Turnier. Also das werde ich mir für, weiß ich nicht, 2029 oder so vorbehalten. Aber ich freue mich ja sehr wieder auf das Turnier, um das Ganze zu kommentieren und vor allen Dingen diesmal auch 2 Tage. Ne? Das ist ja jetzt das Besondere, dass ihr dann auch noch das Doppelturnier habt und ich habe auch noch nie ein Doppelspiel kommentiert. Also von daher wird das eine Premiere, freue ich mich sehr drauf.
Ja, wird mal was Besonderes. Dann bin ich doch froh, dass ich nach so vielen Jahren mit dir hier gemeinsam in der Dartszene dir nochmal was Neues bieten kann. Und du, wie gesagt, das ein oder andere Doppel da wirst kommentieren können. An den Tagen geht es jeweils um 11 Uhr los mit dem Turnierstart. Ab dann kann man auch bei uns auf dem YouTube-Kanal von MyDartCoach, wo es den Livestream geben wird, als Zuschauer reinschauen, der nicht vor Ort ist. Für alle Leute, die vor Ort sind, die können ab 9 Uhr morgens in die Halle, um 10.30 Uhr ist dann Anmeldeschluss und wie gesagt, ab 11 Uhr geht's dann los. Genau, und dann sind wir, glaube ich, beide mal sehr gespannt, Kevin, wer sich in die Siegerhistorie einreihen wird von Ricardo Pietrzko, Christopher Tondas, Leon Weber und Max Czerwinski, also schon ein wirklich sehr elitärer Kreis, aber natürlich auch, wer der erste Sieger im Doppel sein wird bei der MyDartCoach Championship.
Ja, und mir fällt's gerade auf, ne? Also 3 der 4 Sieger in der Historie haben aktuell eine PDC Tourcard. Also das spricht natürlich auch für die Qualität des Turniers und das wird auch in diesem Jahr wieder großartig sein. Und vor allen Dingen, wie gesagt, in Kombination mit diesem Doppel wird daraus ja ein richtiges Wochenende. Also es hat ja quasi Samsen-Pelli-Verhältnisse, ne? Also nicht nur ein Turnier, sondern 2 Turniere, freue ich mich sehr, sehr drauf. Und ja, wie sieht's aus? Vielleicht auch noch, ich frage für einen Freund, gibt's wieder irgendwie Currywurst und sowas? Ne? Das hat mir immer sehr gut geschmeckt.
Gibt's natürlich alles, also für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Wir haben natürlich draußen wieder diverse Foodstände, die aufgebaut sein werden.
Ganz kurz, Micha, ich liebe das, ne? Diesen Satz für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt, den habe ich früher als Lokalsportjournalist, ne, als ich angefangen habe, habe ich den so oft gebracht, wenn es darum ging, irgendwie so ein Hallenturnier in einer Gemeindeturnhalle anzupreisen. Das ist so ein Satz, der fällt eigentlich nur im Geschriebenen. Oder? Fühlst du das auch? Ich würde ja nicht, wenn ich im direkten Gespräch mit dir wäre, würde ich ja eigentlich nicht sagen, für das leibliche Wohl wird gesorgt sein. Gibt's denn was zu essen, Micha? Ja, klar, für das leibliche Wohl wird gesorgt sein.
Ja, okay, dann formuliere ich's um. Du kannst dir deine Currywurst da holen. Hol dir, was du möchtest. Also es wird da ein breites Angebot geben in der Kulinarik. Kannst du dich gerne mal überall durchprobieren. Also es gibt da diverse Angebote.
René Redo XXL Steak, ich sehe schon kommen. Aber na, also ich denke, da wird für das leibliche Wohl gesorgt sein. Wir haben es jetzt nochmal hier und ja, ansonsten kann man jetzt nur sich freuen. Ne? Man kann vielleicht auch nochmal drauf lauern, wenn man noch nicht angemeldet ist, sich auf die Nachrückerliste zu positionieren. Lohnt sich das? Kann sich das lohnen? Was sagst du aus Erfahrung?
Das kann sich definitiv lohnen. Also es gibt eine Warteliste, die auch schon jetzt fleißig befüllt wird. Man findet den Link zur Anmeldung bei uns auf der Turnierwebsite unter www.mydartcoach.com/mydartcoach-championship-2026. Auch den Link packen wir euch einmal in die Shownotes. Dort könnt ihr euch für das Turnier anmelden bzw. auf die Warteliste schreiben lassen. Und erfahrungsgemäß gibt es immer Leute, die sich auf die Anmeldung schreiben lassen, die dann innerhalb von 7 Tagen auch nach Erinnerungsmail und Co. nicht das Startgeld bezahlen und dann eben von uns wieder aus der Anmeldung rausgenommen werden. Deswegen, also da gibt es noch Hoffnung, mit dabei zu sein und da kann sich auch jeder anmelden. Also es gibt keine Altersgrenze irgendwie in beide Richtungen. Es gibt keine Mindestvoraussetzung, die erfüllt werden muss, keinen speziellen Dresscode. Und auch wenn man es nicht schafft, sich einen Startplatz zu ergattern, ist man auch als Begleitperson oder Zuschauer sehr gerne vor Ort gesehen an den Tagen. Und dann als letzte Info, vielleicht jetzt zur MyDartCourt Championship, schmeiße ich auch noch das Turniertrikot in den Raum, welches wir ja im letzten Jahr schon hatten, produziert von Big Fish. Das gab es ja im letzten Jahr schon in der Themenfarbe hellblau und in diesem Jahr ist die Themenfarbe der MyDartCourt Championship lila und da gibt es aktuell ein unfassbares Angebot, sowohl im Bundle als auch, ich sag mal, in dem dunklen Trikot als auch in dem hellen Trikot gibt es bereits ab 24,90 Euro das MyDartCourt Championship Trikot zu erwerben für dieses Jahr, um es dann zu einem noch unvergesslicheren Erlebnis zu machen.
Dann hoffe ich mal, dass ich auch in so einem Trikot das Ganze wieder kommentieren darf.
Haben wir doch schon geklärt.
Ja, ne? Also,
kriegst du sogar beide.
Ah, toll. Sind ja auch zwei Tage. Dann wäre das eine auch sehr verschwitzt ansonsten. Ne? Das will ich niemandem zumuten.
Einmal auf links, einmal auf rechts.
Genau.
Also ein Trikot, das kann man so drehen. Innen ist das Dunkle und außen das Helle.
Ja, sowas gab es auch mal. Das hat auch, glaube ich, die deutsche Fußballnationalmannschaft hat mal so ein Trikot in den Verkauf gebracht zur EM 2016. Aber wir schweifen ab. Egal. Also, ich würde sagen, damit haben wir erstmal die Zahlen, Daten, Fakten genannt zur MyDartCoach Championship. Bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Wir werden dann natürlich, wenn das Turnier näher rückt, auch dann nochmal explizit drüber sprechen. Werden sicherlich auch, wie in den Vorjahren, vielleicht mal so ein bisschen predikten, wer denn hier die gute Chance hat, das Turnier zu gewinnen, wer vielleicht so einen Outside-Shot darstellen könnte. Aber da müssen wir jetzt auch erstmal abwarten, wer denn vielleicht dann noch nachrückt auf die Teilnehmerliste. Das kann man ja jetzt auch noch gar nicht so richtig seriös beantworten. Gut, dann würde ich sagen, uns steht jetzt erstmal ein ruhigeres Darts-Wochenende noch bevor. Wir nehmen ja eh später auf, aber auch der Sonntag ist jetzt relativ ruhig. Liegt daran, dass die Pro-Tour wie immer unter der Woche stattfindet. Montag, Dienstag wird gespielt. Zwei Turniere auf dem Weg zu den großen Turnieren, auf den Major Races für die Premier League-Spieler. Ist das völlig irrelevant? Das sieht man auch an der Teilnehmerliste dort. Also bis auf Michael van Gerven haben alle anderen Premier League-Spieler abgesagt. Heißt auch, Daniel Klose, Florian Preis werden erneut beide dabei sein und werden da ihre Chance suchen und hoffentlich auch finden. Und ansonsten ja haben wir in der nächsten Folge, kann ich jetzt schon mal sagen, auch viel Sonstiges zu besprechen. Challenge Tour, aber auch Asien-Tour, die ist besonders spannend, weil der Cut gemacht wird für den World Cup. Und es gibt ja auch noch diesen asiatischen WM-Qualifier. Und es kann sein, dass wir in zwei Tagen aufwachen werden am Montag und wir haben ein weiteres neues Land beim World Cup, für den World Cup qualifiziert, also neben Uganda, neben Trinidad und Tobago, Brunei, Mongolei, wie klingt das? Vielleicht die Vereinigten Arabischen Emirate mit Daniel Langston, also alles ist möglich.
Ja, wäre schon klasse. Warten wir das mal ab, was da passieren wird, was wir am Montagmorgen sehen werden. Wir werden es dann in der nächsten Folge von Checkout besprechen, die am Mittwoch rauskommen wird. Also haltet die Ohren steif und wir hören uns bis dahin dann einfach wieder. Bis dann. Ciao.
Tschüss.